Hier ist D25, der Zukunft-Podcast von Hybrid 1. Zukunft ist jetzt.
Und hier kommt Ihr Gastgeber, Christian Jakubetz.
Wenn es um das Thema Digitalisierung und das dann auch noch im Zusammenhang mit Deutschland geht, dann hört man immer wieder gerne mal dieselben Wehklagen. Wir seien irgendwie ein bisschen zu langsam, nicht innovationsfreudig genug und überhaupt der Rest der Welt droht uns davon zu laufen, während Deutschland zu einer Art Industriemuseum verkommt. Ist da ein bisschen was dran? Oder ist es vielleicht doch nur einfach ein gerne bedientes Klischee? Darüber sprechen wir heute in dieser neuen Folge von D25, dem Zukunftspodcast von Hybrid 1. Und wer heute zu Gast ist und uns seine Sicht der Dinge darlegen wird, das erfahrt ihr jetzt.
Christopher Pekerka ist Futurist, Unternehmer und Investor mit über 20 Jahren Praxiserfahrung. Den ersten Meilenstein legte er mit der Gründung eines Unternehmens für natürlichsprachige Schnittstellen der Mensch-Maschinen-Kommunikation bereits im Jahr 2000. Neben der Verwaltung seiner Investments berät er weltweit Einzelpersonen und Organisationen zu sämtlichen Fragestellen rund um Innovationskulturen und Zukunftsstrategien. Heute zu Gast bei D25, Christopher Pekerka.
Herr Pekerka, ich habe letzte Woche einen offenen Brief gelesen, den hat Matthias Döpfner, Springer-Vorsitzender in der FAZ, geschrieben. Und darin hat er auf gefühlt 30.000 Zeichen beklagt, dass die Verlage, die Medien in Deutschland im Würgegriff Google seien und aus diesem Würgegriff nicht mehr rauskämen. Jetzt dachte ich mir, auf der einen Seite hat er natürlich recht, auf der anderen Seite sehen wir alle gerade, was im Bereich KI gerade passiert, was digitale Gesellschaften, Medien, aber auch, wie gesagt, das ganze Land verändern oder beeinflussen wird. Und wenn ich das so sehe, dann würde ich sagen, der deutsche Einfluss, auch der von Herrn Döpfner, ist gerade überschaubar groß. Jetzt könnte man natürlich lamentieren, dass man sagt, ja, wir haben auch kein Silicon Valley und wir haben nicht die Kohle dafür, um sowas zu machen. Trotz alledem, können Sie es mir erklären, woran das liegt, dass wir bei so einer ausgewiesenen Zukunftstechnologie schon wieder eher nur Zuschauer als Gestalter sind?
Eine abschließende Erklärung werde ich nicht liefern können, aber über Indizien, die ich sehe, können wir sehr gerne gemeinsam nachdenken. Und gerade was Herrn Döpfner betrifft, den Sie gerade zitieren, muss ich schmunzeln, weil ich ein Déjà-vu habe. Denn es war eben dieser Herr Döpfner, der, glaube ich, schon vor über 10 Jahren auch mit einem offenen Brief gegen das gleiche Unternehmen geschlossen hatte. Sie nicken und erinnern sich vielleicht. Und offen gestanden entlockt mir das nicht mehr viel, außer Schulterzucken, weil ich denke, hier schauen wir dem üblichen Lobbyismus irgendwo über die Schulter, der sicherlich andere Interessen verfolgt, als die Deutschland vielleicht irgendwo an eine Innovationsspitze zu treiben. Und Sie haben gerade so nebenbei gesagt, wir haben vielleicht kein Silicon Valley, wir haben vielleicht auch nicht das Geld. Ich glaube, dass beides nicht stimmt. Ich bin davon überzeugt, dass wir in Deutschland nach wie vor eine große Menge an ausgesprochen klugen Köpfen haben, die mit ähnlich brillanten Ideen, wie wir die vielleicht aus dem Silicon Valley oder auch aus anderen Ecken der Welt bestaunen, aufwarten können. Punkt eins. Punkt zwei, wir haben auch das Geld. Ich habe jetzt gerade unlängst noch im ersten Quartal dieses Jahres dazu ein paar Recherchen auch selber nochmal gemacht bzw. anstellen lassen. Stichwort KI und Fördermittel der deutschen Bundesregierung, also Steuergelder. Da liegen wir bei einem Gesamtvolumen von ungefähr 5,5 Milliarden Euro von denen. Und da wird es dann interessant, etwa die Hälfte noch gar nicht abgerufen ist. Das heißt, das Geld steht da rum und wird nicht genutzt. Und da werde ich dann schon etwas aufmerksam und vielleicht sogar misstrauisch, weil ich denke, na, woran wird denn das wohl liegen? Da gibt es zu viel Bürokratie. Und dieser Satz geht mir schwer über die Lippen, weil auch der so inflationär mittlerweile scheint. Und seit 25 Jahren ist es im Grunde das gleiche Phänomen. Nur, es nützt ja nichts. Also wenn wir uns hier kritisch über diese Frage unterhalten, die Sie gerade gestellt haben, dann scheint mir, dass wir an der Stelle eben immer noch nicht wirklich weiter sind als vor einem Vierteljahrhundert. Und da kann ich dann die brillanten Köpfe auch gut verstehen, dass sie sagen, nun, also ist ja schön, dass da theoretisch Möglichkeiten und Chancen gegeben sind, aber wenn ich für den Weg dorthin erstmal ein halbes Jahr ein Sabbatical nehmen muss, unbezahlt, um irgendeinen Antrag auszufüllen, der möglicherweise bewilligt wird oder auch nicht, dann bin ich leider raus. Und da kommen wir dann eben zu, man könnte vielleicht sagen, auch systemwettbewerblichen Unterschieden zwischen den unterschiedlichen Konzepten, die hier die unterschiedlichen Regionen oder regulatorischen Jurisdiktionen dann eben anstellen. Und da müssten wir dann wohl mal was tun, also um das vielleicht tatsächlich zu erleichtern. Und das nicht mit Sonntagsreden, sondern eben tatsächlich mit praktischen Veränderungen, zum Beispiel eben an dieser Stelle Antragstellung. Dazu kommt noch ein anderer Aspekt, der mich persönlich auch seit einiger Zeit zunehmend besorgt. Und das ist, Stichwort brillante Köpfe, der Teil, den die Wirtschaftspsychologen, glaube ich, auch sehr ernst nehmen. Und das ist die Stimmung. Also wenn es heißt, gerade auch in einer Rezession, dass die Hälfte dessen, was dort eben nicht investiert wird und nicht irgendwo gegründet wird oder erforscht und in Patente umgesetzt wird, daran liegt, dass die Leute Angst haben, dann gilt das mal zuallererst für junge Menschen in Deutschland. Und da gibt es verschiedene Studienlagen, die uns zeigen, dass insbesondere die Gruppe der 14- bis 29-Jährigen zu nahezu 90% Angst vor der Zukunft hat. Und das liegt an unterschiedlichen Gründen, die kann man alle nachlesen. Einige davon sind wohl bekannt und sicherlich auch für die Breite der Bevölkerung relevant. Das ist natürlich der Krieg in der Ukraine, das ist dann neu dazugekommen, sicherlich auch der Krieg in Nahost. Aber lange nicht nur das, da gibt es auch eine Klimakrise. Und ich möchte ergänzen, das steht vielleicht nicht so expresses Verbes in den Studien, aber es scheint mir auch eine Ermangelung an einem positiven Zukunftsbild zu sein, wo also irgendjemand mal hingeht und sagt, also stellt euch mal vor, ja, wir würden jetzt also solche tollen Technologien benutzen und wir würden die verbinden mit unseren historischen Stärken, vielleicht auch im Maschinenbau etc. pp., dann könnten wir Deutschland als Teil von Europa oder Motor von Europa von mir aus da und dorthin bringen, ja, bis zum von mir aus Jahr 20, 30, 40, 50. Interessanterweise sprechen wir aber über diese Daten in der Regel nur dann, wenn es darum geht, irgendwelche Verpflichtungen erfüllen zu müssen, ja, die bestimmte Regierungen sich zum Teil ja auch tatsächlich nur oder auf gerichtliche Anordnung hin sozusagen ins Büchlein schreiben müssen. Stichwort Klimaanpassungen. Ja. Auf der Positivseite, also der Frage nach der berühmten Vision, sehe ich ziemlich leere Regale. Und das halte ich in der Kombination alleine dieser zwei Faktoren für eine recht toxische Mischung. Und ich schließe an der Stelle damit, dass ich sage, uns geht es natürlich noch sehr gut. Ja, also die Polster sind immer noch vorhanden. Niemand muss fürchten, morgen irgendwo hier in tiefe Armut zu rutschen und vielleicht in bürgerkriegsähnlichen Zuständen sich zu befinden. Das macht die Sache aber nicht besser. Denn dann gehe ich natürlich erstmal woanders hin, ja, und versuche mein Glück dann dort, wo man sagt, also mit eurer KI-Kompetenz, die ihr an der RWTH Aachen oder sonst wo in Karlsruhe erworben habt, wüssten wir schon, was anzufangen. Ich habe ein praktisches Beispiel, das ist der KI-Chef der Firma Huawei aus China, wohl bekannt, also großes Unternehmen. Der spricht fließend Deutsch und wir hatten im Jahr 2017 ein persönliches Gespräch, 2018 ein weiteres, vor Ort in Shanghai. Da sagt er, Christopher, ich wollte unbedingt nach Deutschland kommen. Ja, ich wollte, dass meine Tochter 14 zu dem Zeitpunkt in Deutschland aufwächst, weil ich das für ein tolles Land halte. Man wollte mich nicht haben. Und dann ist er zu Huawei gegangen und leitet dort eben die KI-Forschungsabteilung mit, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 180 Doktoranden, die alle an sehr, sehr spannenden KI-Anwendungen forschen. Und dafür hat er den Preis eben geschluckt, dass er dann in China bleiben musste.
Jetzt muss ich ehrlich sein und versuche gerade mal ein paar wirre Gedanken zu sortieren, weil ich auf der einen Seite glaube, dass ich Ihnen in fast allem, was Sie sagen, recht geben muss. Mir fällt zum Beispiel auch ein, weil Sie vorhin die Geschichte mit der Bürokratie erzählt haben, dass beim Digitalpakt für die Schulen vieles daran gescheitert ist, dass die Schulen gar nicht die Mittel abgerufen haben, weil die Antragstellerei so komplex und so umständlich war, dass die gesagt haben, verzichten wir lieber aufs Geld. Also von dem her, ja, und auch was, sagen wir mal, die Mentalitätssachen angeht, über die Sie sprechen, ertappe ich mich selber auch oft dabei, mir zu denken, Leute, guck mal, dass ihr ein bisschen bisschen in die Gänge kommt. Kann nicht sein, dass wir immer irgendwas von Zukunftsängsten und Ähnlichem besprechen. Auf der anderen Seite, so, und da kommt jetzt der Punkt, bei dem ich mich auch versuche, selber zu hinterfragen bei solchen Gedanken. Ist es wirklich so, sage ich jetzt in Anführungszeichen, so einfach, dass wir einfach sagen, naja, ein bisschen weniger Bürokratie und ein bisschen bessere, mehr Mentalität. Und dann hätten wir das alles wieder im Griff. Wissen Sie, mich macht daran, also bei meinen eigenen Gedanken, immer ein bisschen stutzig, dass ich mir denke, ja, das kann doch nicht so schwer sein, sowas aufzulösen. Oder ist es schwerer, als ich denke?
Ja, ich halte das für einen sehr wertvollen Gedanken, den Sie da äußern. Denn einfache Rezepte sind ja oft zu Recht verdächtig. Ich kann leider nicht anders, als zu eben diesem Schluss zu kommen. Ich weiß nicht, ob Sie persönlich schon mal sich das angetan haben, sich mal mit einer Arbeitsgruppe irgendwo einer Verwaltungseinheit tatsächlich zusammenzusetzen und über die Frage konkret zu sprechen, wie denn ein bestimmter Vorgang möglicherweise zu vereinfachen wäre. Ja, ich habe das gemacht und an vielen Stellen gelernt, das ist überhaupt nicht einfach, zumindest aus der Sicht dieser Verwaltung N. Und da ist also gordischer Knoten, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Und es ist ja auch fast egal, wo wir hingucken, ob wir in den Bereich Digitalisierung oder von mir aus KI-Forschung gucken oder von mir aus in den Bereich Stadtentwicklung. Ja, wenn Sie da zur Kenntnis nehmen müssen, dass Sie für eine Veränderung etwas überschaubarer Natur in einem Quartier der Landeshauptstadt Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen ungefähr mit 7 Jahren rechnen müssen, bis sie eine Rechtsgrundlage haben, um dann anfangen zu können, dann ist das, glaube ich, eine Zahl, die uns klar macht, was der Unterschied ist zwischen der Auffassung, die eben in Gesetzen, die wir ja demokratisch legitimiert haben, dort zurzeit den Status quo bedeuten und dem, was diejenigen, die glauben, dass es schneller besser wäre, bräuchten, um voranzukommen. Und da sprechen wir dann ja nicht von 7 Jahren, sondern ich würde sagen, eher 7 Wochen. Und genauso ist es das Thema Stimmung. Ich wiederhole das nochmal, da geht es ja nicht um Laune, sondern da geht es ja um ein tief sitzendes Misstrauen des jüngsten Teils der zweitältesten Bevölkerung der Welt. Und wenn dieser jüngste Teil, wie Sie so schön sagen, also nicht aus dem Quark kommt oder nicht in die Puschen kommt, dann wäre auch da, glaube ich, hinzuschauen und dran zu arbeiten. Und bislang unterlassen wir das, sondern fokussieren uns eben eher auf die Frage, wie können wir noch größere Budgets in die Nachrichten bringen, die dann mit etwas Verzögerung zeitlicher Natur eben nicht abgerufen werden, wie wir gerade gesehen haben, weil man eben nicht an die Wurzel dieser Probleme geht, sondern eben versucht, sozusagen mit immer größeren Ausgabepositionen davon abzulenken, worum es eigentlich gehen müsste.
Ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich viel zu philosophisch oder grundsätzlich für ein Gespräch über Digitalisierung, aber haben wir schlicht und ergreifend ein Mentalitätsproblem ganz generell als wir Deutsche, auch wenn ich natürlich weiß, ist immer gefährlich, wenn man dann sagt, die Deutschen oder die Amerikaner. Aber wissen Sie, mir fällt gerade eine andere Geschichte ein, die mit Digitalisierung überhaupt nichts zu tun hat, aber bei der ich mir denke, ja, die ist so symptomatisch, und zwar Kindergrundsicherung. Wir wollen also die Armut von Kindern oder die potenzielle Armut von Kindern erstens möglichst verhindern oder die Situation verbessern und zweitens für weniger Bürokratie sorgen und sagen, wie erreichen wir das? Mit einer Behörde mit 5000 neuen Stellen. Und dann sitze ich dann da und denke mir, vielleicht sind wir oder ein großer Teil in diesem Land da einfach zu staatsgläubig oder der irgendwie der Auffassung, der Staat muss es regeln mit Vorschriften und mit Behörden und keine Ahnung was. Also ich sitze mir oft manchmal da und denke, es fehlt uns einfach hier oben an diesem berühmten Steve Jobs-Ding, der gesagt hat, stay hungry and stay foolish. Das sind wir alles nicht. Wir glauben an Behörden mit 5000 Leuten und an Förderanträge. Kann es sein, dass das unser Problem ist?
Ja, also Staatsgläubigkeit als Einstellung und als in diesem Fall tatsächlich hinderliche Perspektive auf die notwendigen Verhaltensmuster, die wir bräuchten, um besser mit dem zunehmend unkontrollierbaren Wandel umgehen zu können, ist de facto in Deutschland, denke ich, festzustellen. Und ich mag es lieber konkreter über Möglichkeiten nachzudenken, was man tun könnte, als sich zu mokieren und mit dem Finger zu zeigen. Und nun ist das sicherlich nur ein Ausschnitt von Wirklichkeit und insbesondere auch Wirtschaft, aber das ist eben ein Bereich, in dem ich mich sehr viel bewege. Und da muss ich sagen, spüre ich Hoffnung, Zuversicht, Optimismus, wenn ich mich mit EntscheiderInnen unterhalte, die diese Dinge verstehen und die sich in Bewegung setzen und die in der Lage sind, auch Entscheidungsmut zu praktizieren. Und die gucken dezidiert dann nicht mehr auf Politik, nicht mehr auf Verwaltung, sondern auf die Möglichkeiten, die sich ihnen bieten. Und das sind natürlich insbesondere, jetzt komme ich zurück zu dem Eingang des Gesprächs, die technologischen Möglichkeiten, die sich eben über das Internet bieten und in denen unfassbare Werte zu schöpfen sind auf den unterschiedlichsten Ebenen. Ja, wir müssen nicht nur immer über die Euro sprechen, ja, in Cash und Rendite. Aber meine Hoffnung liegt tatsächlich auf dem berühmten deutschen Mittelstand. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich dann eben ausgestattet, nicht nur mit jungen, brillanten, digitalen Köpfen, ja, sondern da sind wir eben auch mit einem Ausstattungspaket tatsächlich sozusagen in Anführungszeichen gesegnet, dass wir uns hart erarbeitet haben, also Großeltern und Eltern und vielleicht sogar noch weiter zurück. Auf das müssten wir dann aber jetzt mal zurückkommen, ja, statt uns nur darüber zu unterhalten, ob die Energiekosten so hoch sind und wir deswegen irgendwie Standorte ins Ausland verlagern müssen. Denn bei näherer Betrachtung, insbesondere wenn es darum geht, dass diese Unternehmen auch noch in Familienhand sind oder zumindest teilweise, ja, dann wird es auch sehr menschlich. Denn diese Menschen, diese BesitzerInnen dieser Unternehmen sagen, nicht ist mir egal, ja, wo das hier alles stattfindet, sondern die haben eine Bindung. Und da sehe ich tatsächlich zwar auch eine gewisse Verzögerung, ja, was bestimmte insbesondere Digitalisierungsthemen betrifft, aber eine große Bereitschaft zu sagen, okay, dann haben wir den Schuss jetzt vielleicht spät gehört, aber wir hören ihn. Und da mischen wir jetzt auch mit, ja. Und deswegen bin ich gar nicht so pessimistisch, was das Thema Zukunftsfähigkeit Deutschlands betrifft. Ich bin nur tatsächlich der Auffassung, dass wir diese mittelalterlichen Institutionen, ja, insbesondere in der Verwaltung, irgendwann dann mal reformieren müssten, ja, damit das vielleicht insgesamt etwas leichter wird. Aber das ist, glaube ich, sogar mehr als eine Lebensaufgabe.
Apropos Lebensaufgabe, sprechen wir doch mal kurz über Sie und die Dinge, die Sie so machen. Womit beschäftigen Sie sich denn dann hauptsächlich, wenn es um das Thema Digitalisierung geht?
Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Makrotrends, die durch technologische Innovation beschleunigt in Wirkung treten und transferiere diese Erkenntnisse aus dem Bereich dann in strategische Beratung zum Erhalt oder zur Steigerung von Zukunftsfähigkeit, insbesondere eben in Unternehmen, ja, weil die das, wie ich es gerade beschrieben habe, eben verstehen und auch benötigen und dann auch bezahlen. Und da reden wir eben heutzutage doch über signifikant andere Dinge als vor eben 25 Jahren, ja. Da geht es nicht mehr um papierlose Büros oder um die schiere Beschleunigung irgendwelcher Prozesse, ja, sondern da reden wir dann eben insbesondere über die Zukunft auch der Unternehmensstrategie im Alltag, die zunehmend ausgerichtet werden muss an einer jeden Tag neu berechneten Datenlage. Ja, also ein bisschen wie Wetterkarte. Ja, da ist ja schön, wenn ich erwarte, dass es im Herbst dann wieder kühler wird. Wenn ich aber im Herbst angekommen bin und sehe, es wird nicht kühler, sondern wärmer, dann muss ich das eben auf einer fast Echtzeitbasis dann auch analysieren und verstehen, was das dann für meine Operationen bedeutet. Ja, um es mal in diesen relativ plumpen Vergleich zu stellen. Und die Fähigkeiten und die Infrastrukturen, die für eine solche erweiterte Entscheidungsfindung, wie sie früher vielleicht aus dem Bereich der Geheimdienste, ja, oder vielleicht der Ölfeldforschung oder sowas, ja, nur bekannt war, die wird mittlerweile relevant für einen Handwerksbetrieb in Bonn, ja, weil der muss eben energetische Sanierung machen, um sein Geld zu verdienen, und der kann aber nicht in 75 Bonner Stadtteilen gleichzeitig, sondern der braucht dann eben Daten und Erkenntnis und Verständnis, wie er diese Daten dann eben auch umsetzt im Geschäft. Und das ist genau das, was ich gerade meinte, ne? Also das ist Ankommen sozusagen in der Moderne, in der digitalen Moderne, statt darauf zu warten, dass irgendjemand bei der IHK oder weiß ich was, bei der Wirtschaftsförderung der Stadt dann aufwacht und auf Papier per Post bekannt gibt, dass es einen Informationstag darüber gibt, dass man demnächst dann vielleicht mal über Daten nachdenken sollte. Also da ist dann so eine Verzögerung wahrscheinlich von Jahren wieder drin. Und ja, das ist das, womit ich meine Brötchen verdiene.
Gibt es bei dem, mit dem Sie Ihre Brötchen verdienen, irgendeinen Bereich noch, in dem die großen zwei Buchstaben K und I nicht mehr vorkommen? Oder ist das Thema tatsächlich eines, das inzwischen den wirtschaftlichen Alltag in allen Branchen durchdrungen hat?
Die relevante Antwort lautet nein, gibt es nicht. Also in allen Sektoren, Branchen, Unternehmen unterschiedlichster Größenordnung ist KI aus zwei Gründen das beherrschende Thema. Der erste Grund ist der schlechte, weil es eben ein Hype-Thema ist, ja, alle drüber reden. Und die dümmste Reaktion darauf ist dann eben dazu, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die man dann bevorzugt mit den jüngeren MitarbeiterInnen bestückt, ja, um sich dann in einem halben Jahr später eine PowerPoint-Präsentation vorführen zu lassen und dann milde lächelnd zu beklatschen, was die doch für verrückte neue Ideen haben. Und die zweite Antwort ist die bessere. Und das ist die, dass man eben begreift, dass es im Grunde eine ähnliche, ja, evolutorische Stufe ist wie 2000 Einführung Internet, 2007 Einführung Smartphone, ja, also im Grunde sozusagen Dezentralisierung des Personalcomputers in die Westentasche über den Formfaktor dessen, was die Firma Apple damals eben als iPhone eingeführt hat. Es ist ja ganz bemerkenswert, dass es im Grunde kein Gerät gibt, was nicht heute immer noch so aussieht wie das, was 2007 eben da eingeführt wurde. Also da kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, das war sozusagen ein nächster großer Schritt. Und ich bin deswegen auch sicher, man wird in 5 Jahren über KI nicht mehr sprechen. Ja, also sie rufen ja auch heute nicht mehr im Hotel in Berlin an, wenn sie da hinfahren und fragen, habt ihr WLAN? Ja, so, oder ist auf dem Alexanderplatz Mobilfunkabdeckung? Ja, also das fragt man sich noch bei ein paar Löchern irgendwo im Wald. Aber daran haben wir uns gewöhnt, das wird mit KI genauso sein. Und da drin steckt letztendlich ja nur menschliche Vernunft. Ja, also es ist ja keine Science Fiction oder irgendwelche Raketenwissenschaft, sondern wir wissen einfach, dass wir mit der Rechenpower und den entsprechenden Sprachmodellen und mehr Machine Learning einfach viel, viel effektiver Ressourcen nutzen können. Ja, und ganz viel Geld sparen, ganz viel CO2 sparen, ganz viel Nerven, Schmerz und was nicht alles noch. Und wer das nicht benutzt, ist unvernünftig. Ja, und da geht es also auch nicht um Ideologie, sondern da geht es einfach nur um Imperative, ja, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind und hier eben übers Netz verteilt gerade auch ein Podcast-Interview miteinander machen dürfen, was ich super finde. Und dann gibt es einen Bereich, der ist bemerkenswerterweise eine Verwaltung im kirchlichen Bereich, die beschäftigt sich nicht mit KI. Und ich glaube, sie wird ihre Gründe dafür haben.
Sagt unser heutiger Gast in der neuen Folge von D25, nämlich Christopher Peterka. Herr Peterka, ganz, ganz herzlichen Dank für Sie.
Ich habe zu danken.